Also weißt du, wenn wir über Regeln, Gesetze oder moralische Richtlinien sprechen, da gibt es ja meistens diese unausgesprochene Erwartung von absoluter Präzision.
Ja, absolut. Wir stellen uns das am liebsten wie eine perfekt geölte Maschine vor.
Genau. Oder, noch besser, wie so ein Röntgenbild beim Arzt. Du fällst hin, dein Arm tut weh und das Röntgenbild zeigt dann diese feine, zackige, weiße Linie.
Mhm. Und der Arzt tippt einfach mit dem Kuli drauf und sagt, da ist der Bruch, das müssen wir jetzt fixieren.
Richtig. Wir lieben diese Klarheit einfach. Wir mögen es, wenn Probleme sichtbar, messbar und ja, durch ganz klare Handlungsanweisungen lösbar sind.
Das gibt uns ein Gefühl von Kontrolle, ne?
Total. Aber sobald man dann das Krankenhaus verlässt und in diese komplexe, unordentliche Welt der menschlichen Beziehungen eintritt oder wenn es um soziale Macht und Reichtum geht, da ist dieses Röntgengerät plötzlich komplett nutzlos.
Da verschwimmen dann die klaren Linien völlig, ja?
Ganz genau. Wir blicken auf eine Landschaft aus echten, widersprüchlichen Menschenleben. Und exakt hier setzen wir in unserer heutigen Tiefenbohrung an. Ich freue mich total, dass du dabei bist.
Hallo zusammen, ich freue mich auch sehr auf das Thema.
Unsere Mission heute dreht sich nämlich um einen wirklich faszinierenden akademischen Text. Es ist eine theologische und philosophische Analyse von einem der brisantesten Kapitel der Bibel, nämlich Matthäus 19.
Wobei man direkt sagen muss, dieser spezielle Text wird in der Wissenschaft echt als massiver Konflikttext eingestuft.
Also keine entspannte Wohlfühltheologie.
Überhaupt nicht. Es geht hier nicht um erbauliche Kalendersprüche, sondern um richtig fundamentale, strukturkritische Fragen. Der Autor des Papers nutzt dieses antike Kapitel, um Konzepte wie Ehe, sozialen Status und auch extremen Reichtum zu sezieren.
Und das wirklich Spannende ist ja der methodische Ansatz dabei. Das Ganze wird nämlich durch die philosophische Brille von Jürgen Habermas betrachtet.
Genau. Um eben zu prüfen, wie man diese jahrtausendealten religiösen Einsichten in unsere moderne, säkulare, also das, was Habermas die öffentliche Vernunft nennt, übersetzen kann.
Und das ist der Punkt, an dem es auch für jemanden hochrelevant wird, der mit Religion vielleicht im Alltag überhaupt nichts anfangen kann.
Absolut, weil es im Kern um gesellschaftliche Bruchstellen geht.
Richtig. Wir suchen hier nach radikalen Antworten auf Fragen, die uns heute täglich begegnen. Wann genau wird Reichtum eigentlich zu einer moralischen Falle? Und warum reicht das bloße Einhalten von Regeln für ein gutes Zusammenleben einfach nicht aus?
Das ist eine super Überleitung zum Text selbst. Der steigt nämlich direkt mit einer Szene ein, die wie eine klassische juristische Falle aufgebaut ist.
Lass uns das mal aufdröseln. Die religiöse Elite der damaligen Zeit, die Pharisäer, tritt da an Jesus heran, oder?
Ja, und sie legen ihm eine sehr spezifische Rechtsfrage vor. Sie fragen, darf ein Mann seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen?
Sie versuchen also, ihn auf so ein rein legalistisches Glatteis zu führen.
Exakt. Man muss den historischen Kontext sehen. Wir sind im ersten Jahrhundert und im Hintergrund tobt eine echt intensive innerjüdische Debatte über die Auslegung des Buches Deuteronomium.
Da gab es doch diese alte Regelung von Mose, richtig?
Genau, die unter bestimmten Umständen eine Scheidungsurkunde erlaubte.
Die Pharisäer wollen ihn jetzt zwingen, Stellung zu beziehen, welche juristische Schule da recht hat.
Aber Jesus macht da gar nicht mit, oder?
Er verweigert sich dieser binären Logik komplett.
Richtig. Er argumentiert überhaupt nicht mit dem Gesetzbuch, sondern er geht zurück zum eigentlichen Schöpfungswillen in der Genesis.
Er sagt im Grunde, Menschen sind in ihrem tiefsten Kern auf Bindung angelegt. Was verbunden ist, soll der Mensch nicht trennen.
Ja, das ist eine totale Verschiebung der Perspektive.
Weißt du, das ist für mich so, als würde jemand fragen, wie lauten die genauen Kündigungsfristen für diesen Vertrag? Und die Antwort lautet, warum hast du den Vertrag überhaupt erst unterschrieben?
Das ist ein super Bild dafür.
Wenn wir das in unseren heutigen Alltag übersetzen, da drängt sich mir direkt der Vergleich mit AGBs auf, den allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Oh, das ist interessant. Wie meinst du das genau?
Naja, er wirft ihnen doch im Grunde vor, dass sie versuchen, eine tiefe menschliche Beziehung nur nach den juristischen AGBs zu führen. Man sucht halt nach der Klausel auf Seite 4 Absatz 3, die einem erlaubt, ohne Konsequenzen abzuhauen.
Ja, das trifft den Kern der philosophischen Kritik perfekt. Wer eine Beziehung primär über Ausstiegsklauseln definiert, behandelt den anderen Menschen, ja, unweigerlich funktional.
Der Partner wird quasi auf einen vertraglichen Nutzen reduziert.
Genau. Aber die Pharisäer lassen an der Stelle ja nicht locker. Sie werfen ein, aber Mose hat doch die Scheidungsurkunde explizit erlaubt.
Und seine Entgegnung darauf ist ja dann der absolute Dreh- und Angelpunkt, oder?
Absolut. Er dekonstruiert dieses Gesetz, indem er sagt, Mose habe das nur wegen der Härte des menschlichen Herzens gestattet.
Warte mal, das ändert den Status dieses Gesetzes ja massiv. Die Härte des Herzens. Das bedeutet ja, dass diese Scheidungserlaubnis nie ein moralisches Ideal war.
Nein, überhaupt nicht.
Es war einfach nur ein pragmatisches Pflaster für die Tatsache, dass wir Menschen halt oft egoistisch sind, scheitern und Beziehungen ruinieren.
Exakt. Es ist eine mosesrechtliche Konzession an die gebrochene menschliche Realität. Jesus stellt hier unmissverständlich die menschliche Würde über die bloße funktionale Abfertigung.
Weil sobald menschliche Bindungen nach Belieben kündbar werden, degradiert man das Gegenüber ja zum reinen Instrument.
Genau dagegen wehrt sich der Text vehement. Interessanterweise betreibt der Evangelist Matthäus selbst an dieser Stelle aber auch ein Stück, naja, Realpolitik.
Ah, wegen dieser Ausnahmeformel, ne?
Ja. Er fügt hinzu, dass Scheidung verboten sei, außer im Fall sexueller Verfehlung. Die Gemeinschaft damals lebte eben auch nicht nur von abstrakten Prinzipien, sondern musste handfeste Ehekrisen lösen.
Das ist wahr. Aber wenn ich mir die Reaktion der Jünger im Text anschaue, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe sie total.
Ja, inwiefern?
Naja, sie hören dieses absolute Ideal der Unauflöslichkeit, diese unfassbar hohe Messlatte. Und ihre Reaktion ist sinngemäß, puh, wenn das die Bedingungen sind, dann ist es echt besser, gar nicht erst zu heiraten.
Das ist eine extrem nachvollziehbare Resignation, ja.
Fände ich auch. Wenn die moralischen Ansprüche so erdrückend hoch sind, dass sie im echten Leben kaum jemand erfüllen kann, dann ist Flucht oft die logische Konsequenz.
Der Text lässt diese menschliche Überforderung auch ganz bewusst so stehen. Jesus beschönigt das nicht, sondern sagt, dass eben nicht alle dieses Wort fassen können.
Es geht also nicht um ein simples Regelwerk zum Abhaken.
Überhaupt nicht. Es ist eine existenzielle Herausforderung. Wenn wir das in die säkulare Sprache von Habermas übersetzen, haben wir hier ein starkes Plädoyer.
Dass personale Würde immer dann Schaden nimmt, wenn wir Menschen nur als Verträge betrachten.
Ganz genau. Wenn wir anfangen, Menschen abzustoßen, sobald sie anstrengend werden oder uns nicht mehr gefallen. Wahre Verlässlichkeit lässt sich einfach nicht rein juristisch kodifizieren.
Und das bringt mich zu einem echt wichtigen Gedanken. Wenn Erwachsene ständig nach legalistischen Auswegen suchen, um Verpflichtungen loszuwerden, wer leidet dann am Ende am meisten darunter?
Meistens die Schwächsten im System.
Richtig. Diejenigen, die juristisch gesehen gar keine Stimme haben.
Und das erklärt für mich völlig, warum die Erzählung hier so einen abrupten Schwenk macht.
Du meinst die Szene mit den Kindern. Genau. Wir gehen weg von mächtigen Männern, die über Verträge streiten, hin zu den wehrlosesten Mitgliedern der damaligen Gesellschaft.
Der Übergang ist in der Tat inhaltlich tief verwurzelt. Leute bringen Kinder zu Jesus, damit er sie segnet. Aber die Jünger reagieren sofort abwehrend.
Sie bauen sich quasi auf, wie so Türsteher hat im Club, oder?
Ja, sie fungieren als Exklusionsinstanz. Sie wollen die Kinder einfach wegschicken. Und Jesus muss da massiv intervenieren und seine eigenen Leute zurechtweisen.
Und dann sagt er diesen einen sehr berühmten Satz.
Lass die Kinder zu mir kommen, denn genau solchen gehört das Himmelreich.
Da muss ich jetzt unsere heutige Sichtweise mal kurz einklammern. Wir schauen ja oft durch eine extrem romantisierte Brille auf Kinder.
Oh ja, dieses bürgerliche Ideal, ne?
Genau. Wir betrachten sie als kleine, moralische Vorbilder. Sie sind niedlich, unschuldig, sie haben keine verborgenen Agenten. Und man liest das heute und denkt sich, klar, Kinder sind rein, deshalb gehört ihnen das Himmelreich.
Aber das ist ein völliger Anachronismus.
Eben. Wenn ich den antiken Kontext richtig verstehe, lobt er sie hier doch überhaupt nicht für ihre angebliche moralische Reinheit, oder?
Nein, überhaupt nicht. In der Gesellschaft des ersten Jahrhunderts besaßen Kinder schlichtweg null Rangmacht.
Sie waren auf der sozialen Leiter ganz unten?
Sogar noch unter den Sklaven in vielerlei Hinsicht. Sie waren ökonomisch völlig abhängig, hatten keine rechtliche Handlungsfähigkeit und waren extrem vulnerabel.
Er hebt sie also hervor, gerade weil sie absolut nichts beizutragen haben.
Exakt. Wenn Jesus ihnen das Himmelreich zuspricht, dann demontiert er die komplette soziale Hierarchie seiner Zeit.
Krass. Also bedeutet ja, er wischt nicht nur bestimmte Regeln vom Tisch, er durchkreuzt das gesamte System, nach dem wir menschlichen Wert bemessen.
Ja, weil wir ja fast immer in Leistungskategorien denken.
Total. Wer den besten Lebenslauf hat, wer den größten Nutzen bringt, der bekommt Zugang zu den exklusiven Räumen, zur VIP-Lounge des Lebens.
Und der Text sagt hier plötzlich: Nein, das einzige Kriterium für die ultimative Zugehörigkeit ist radikale Abhängigkeit.
Wahnsinn! Es ist eine totale Aufwertung der gesellschaftlich Machtlosen.
Die Quelle nennt das den Status der Empfangsoffenheit. Da Kinder sich nichts verdienen können, bleibt ihnen nur die Fähigkeit zu empfangen.
Und wenn man diese Logik jetzt philosophisch in den Raum der öffentlichen Vernunft übersetzt,
dann wird aus dieser Szene eine messerscharfe Kritik an Gesellschaftsordnungen, die Zugehörigkeit an Leistung knüpfen. Es ist ein Veto gegen jede Form der Exklusion der Schwachen.
Okay, und dieser Wechsel von der absoluten Machtlosigkeit führt uns dann unweigerlich ans andere Ende des Spektrums.
Zum reichen Jüngling, ja?
Genau. Wenn die wehrlosen Kinder plötzlich ganz oben stehen, was passiert dann mit der Person, die eigentlich alles richtig gemacht hat? Dieser junge Mann verfügt über enormen Reichtum und Status.
Er kommt zu Jesus und fragt: Was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen?
Jesus rattert dann die Gebote runter und der Mann sagt, völlig überzeugt: Die habe ich alle gehalten. Was fehlt mir noch?
Dieser junge Mann repräsentiert eigentlich den Idealfall. Er ist ja kein Betrüger oder Ausbeuter. Er hat die Gebote ernst genommen, füllt und sucht jetzt nach dem letzten Haken auf seiner Checkliste.
Und Jesus sagt ihm:
Wenn du vollkommen sein willst, verkaufe deinen ganzen Besitz, gib das Geld den Armen und folge mir nach.
Woraufhin der junge Mann dann traurig weggeht, weil er eben viele Güter besaß?
Wenn ich jetzt versuche, das für mich zu entschlüsseln, ist die Moral der Geschichte einfach: Geld ist von Natur aus böse, wirf alles weg.
Das wäre eine sehr verkürzte, rein asketische Lesart.
Weil das klingt für mich nach diesem modernen Trend zum spirituellen Minimalismus. Wenn mein Wohnzimmer leer ist, bin ich moralisch überlegen. Aber das ignoriert doch die Realität, dass Geld auch Sicherheit bedeutet.
Absolut. Die Quelle arbeitet sehr präzise heraus, dass Armut hier nicht als Selbstzweck romantisiert wird. Worum geht es dann?
Das Problem ist, dass sein Besitz paradoxerweise zum Medium der Unfreiheit geworden ist. Wir betrachten Vermögen ja normalerweise als Mittel zur maximalen Freiheit.
Ja klar, wer Geld hat, kann machen, was er will.
Aber der Text enthüllt, wie extremes Eigentum zu einer psychologischen und existenziellen Fessel werden kann.
Irgendwann fangen die Dinge, die du besitzt, an, dich zu besitzen, weil du all deine Energie darauf verwendest, sie abzusichern.
Die theologische Analyse nutzt hier den Begriff der Selbstabschließung gegenüber Ansprüchen der Gerechtigkeit.
Puh, das ist ein sperriger Begriff. Was bedeutet das genau?
Wer extrem an die Sicherung seines Status gebunden ist, dessen moralischer Horizont verengt sich unweigerlich. Gott fordert hier keine weiteren religiösen Leistungen, sondern existenzielle Verfügbarkeit.
Du kannst also nicht für das Leiden anderer da sein, wenn deine Hauptsorge der Erhalt deiner Privilegien ist.
Ganz genau. Und das wirft auch ein neues Licht auf dieses berühmte Bild, das direkt im Anschluss folgt.
Dass es leichter ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt.
Ja. In der Antike galt Reichtum oft als sichtbarer Beweis für Gottes Segen. Die Jünger sind völlig entsetzt.
Sie fragen ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Weil sie denken, wenn nicht mal der reiche Einserschüler es schafft, wer dann?
Jesu Antwort darauf ist das theologische Zentrum des ganzen Kapitels. Er sagt, bei Menschen ist das unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich.
Das ist eine ziemliche Entmachtung unseres menschlichen Machbarkeitswahns.
Total. Rettung oder das Erreichen des ultimativen Heils lässt sich weder durch moralische Perfektion noch durch wirtschaftlichen Erfolg erzwingen.
Das steht ja im krassen Kontrast zu unserer heutigen Kultur. Wir glauben oft, wir könnten uns durch den Kauf ethisch korrekter Produkte oder durch Achtsamkeitsretreats im Grunde selbst erlösen.
Das ist genau der Punkt. Aber lass uns an dieser Stelle mal die philosophische Flughöhe wechseln.
Gerne.
Wir haben jetzt viel mit dichten, religiösen Konzepten jongliert. Der Autor des Textes bringt nun aber diesen säkularen Philosophen ins Spiel, Jürgen Habermas.
Ja, und er nutzt dabei das Konzept des diskursiven Synkretismus.
Okay, wenn ich das richtig verstehe, geht es um die Frage, wie nehmen wir diese religiöse, intern verschlüsselte Sprache und übersetzen sie so in den öffentlichen Raum, dass sie für einen säkularen Staat greifbar wird.
Habermas ringt genau mit diesem Problem der öffentlichen Vernunft. Ein moderner Rechtsstaat hat nämlich ein echtes Motivationsproblem.
Wie meinst du das? Tiert das säkuläre Gesellschaften auf den normativen Reichtum von religiösen Überlieferungen angewiesen bleiben.
Sie müssen also diese Konzepte übersetzen, ohne die strukturkritische Kraft dahinter zu zerstören.
Genau.
Weißt du, das erinnert mich stark an die Art und Weise, wie Open-Source-Software funktioniert.
Ah, okay, erklär mal.
Naja, du hast da einen extrem wertvollen Basiscode, der vielleicht ursprünglich für ein ganz spezifisches, geschlossenes System geschrieben wurde. Wenn dieser Code aber massive soziale Fehler beheben kann, musst du ihn so umschreiben, dass ihn auch das allgemeine politische Betriebssystem verarbeiten kann.
Ohne dass er seine Funktion verliert. Ja, ein tolles Bild. Und der Text zeigt ja, dass auch völlig andere Traditionen ähnlichen Code entwickelt haben.
Stimmt, es werden da ja faszinierende Parallelen gezogen.
Nehmen wir mal den Buddhismus. Dort finden wir eine fundamentale Kritik am Anhaften. Die Erkenntnis, dass das zwanghafte Festhalten an Dingen oder Status unweigerlich zu leiden.
Das resoniert total mit dieser Warnung vor dem Reichtum als Medium der Unfreiheit, über die wir gerade sprachen.
Genau. Anhaftung macht blind für das Leid der Welt.
Und die griechische Philosophie taucht jedoch auch auf. Bei den Stoikern steht doch die innere Unabhängigkeit von äußeren Umständen im Zentrum, richtig?
Richtig. Der Stoizismus bewertet die innere Freiheit weit über jedem materiellen Besitz. Wer seinen Seelenfrieden vom Reichtum abhängig macht, ist quasi ein Sklave seiner Umstände.
Und der Islam bietet da ja auch starke Übersetzungspunkte.
Vor allem durch die strukturelle Verankerung der sozialen Verantwortungen und die Zakat, also die Almosenpflicht.
Dort wird Reichtum eben auch nicht als absoluter Eigenbesitz betrachtet, sondern als etwas Geliehenes, das zwingend mit der Pflicht zur Umverteilung verbunden ist.
Ja. Und wenn wir all diese Konzepte nun durch diesen Habermas-Filter jagen, erhalten wir in unserem säkularen Code plötzlich Dinge wie unveräußerliche Menschenrechte oder den Sozialstaat,
den gesetzlichen Schutz von Minderjährigen oder Diskussionen über Vermögenssteuern, um extreme Machtasymmetrien auszugleichen. Wir gießen quasi theologische Mahnung in politisches Handeln.
Das ist der Idealfall, ja.
Aber da drängt sich mir direkt eine Gefahr auf. Wenn wir diese Konzepte komplett entzaubern und nur noch als pragmatische politische Werkzeuge betrachten, verliert die ganze Sache dann nicht irgendwie ihre Seele?
Das ist ein sehr valider Punkt.
Weil am Ende bleibt dann vielleicht nur so eine blasse Charta übrig, die zwar nett klingt, aber niemanden mehr wirklich im Innersten berührt.
Das ist exakt die kritische Grenze der Säkularisierung, die der Text herausarbeitet. Er verwendet dafür den Begriff des Bedeutungsüberschusses.
Bedeutungsüberschuss?
Ja. Eine Übersetzung in die säkulare Normsprache der Politik ist wichtig, aber sie kann niemals den gesamten Gehalt des Ursprungstextes verlustfrei erfassen.
Weil religiöse Begriffe wie das Reich Gottes oder diese Umkehr der Verhältnisse, die Letzten werden die Ersten sein, eine Dimension haben, die über reine soziale Inklusion hinausgeht.
Genau. Dieser Bedeutungsüberschuss ist quasi der Treibstoff. Wenn wir den Text auf einen reinen moralischen Appell reduzieren, nehmen wir den Menschen letztlich diese tiefere Hoffnung.
Politische Vernunft kann mir zwar sagen, dass Gleichberechtigung sinnvoll ist, aber sie hilft mir nicht bei existenzieller Verzweiflung, wenn das System versagt.
Exakt. Eine vollständige Säkularisierung beraubt den Text seiner ultimativen Ausrichtung auf ein rettendes Handeln, das über unsere menschlichen Möglichkeiten hinausgeht.
Es braucht also das Bewusstsein für eine Gerechtigkeit, die wir selbst gar nicht komplett herstellen können.
Gleichzeitig warnt die Untersuchung aber auch eindringlich davor, den Text nur innerhalb der Kirchenmauern zu lesen.
Weil man sonst dieses enorme gesellschaftskritische Sprengstoffpotenzial neutralisiert. Ne?
Richtig. Es ist eine ständige dialektische Spannung.
Echt ein intellektueller Drahtseilakt. Wenn ich all diese Fäden jetzt mal zusammenziehe, von diesen juristischen Tricks bei der Scheidung über die Kinder bis hin zum Reichtum als Fessel, dann offenbart sich für mich eine unglaubliche Ironie.
Ja. Welche meinst du?
Wenn man Matthäus 19 religionskritisch liest, wie uns das die Quelle hier zeigt, dann haben wir eigentlich einen Text vor uns, der massiv gegen religiöse und institutionelle Verhärtungen ankämpft.
Das ist vollkommen richtig. Die Rezeptionsgeschichte dieses Textes ist leider von großer Tragik geprägt.
Er dekonstruiert ja gerade die Leute, die sich auf ihren moralischen Checklisten ausruhen. Die fromme Elite, die sich sicher fühlt.
Ein Text, der eigentlich dazu gedacht war, elitäre Abschottung zu durchkreuzen und Menschen aus der funktionalen Instrumentalisierung zu befreien, wurde über Jahrhunderte oft für das genaue Gegenteil genutzt.
Das ist echt Wahnsinn. Er wurde historisch oft herangezogen, um Menschen mit gescheiterten Ehen zu stigmatisieren oder Macht auszuüben.
Das ist ein absoluter institutioneller Missbrauch seines wahren, befreienden Kerns.
Denn dieser Kern richtet sich ja gegen jede Form von Exklusion und gegen das Festhalten an privilegierten Positionen. Wir haben heute eine ziemliche Reise hinter uns gebracht.
Das kann man wohl sagen.
Von antiken Vertragsstreitigkeiten über Türsteherjünger bis hin zu Habermas und stoische Philosophie. Die zentrale Erkenntnis für mich ist echt, ein gutes Zusammenleben lässt sich nicht durch das bloße Abarbeiten von Regeln konstruieren.
Nein, definitiv nicht.
Wir brauchen viel mehr als nur so ein juristisches Röntgenbild, um zu verstehen, was uns zusammenhält. Wir brauchen diese existenzielle Verfügbarkeit für den anderen.
Ein sehr schönes Fazit.
Und dieser Gedanke bringt mich zu einer abschließenden Frage, die ich dir, ja genau dir, der uns gerade zuhört, gerne mit in den Tag geben möchte. Wir haben heute viel über diese radikale Umkehrung der Verhältnisse gesprochen. Das Prinzip, dass die Letzten die Ersten sein werden und dass Abhängigkeit das Maß der Dinge ist.
Mhm.
Stell dir für einen Moment vor, wir würden diese antike Logik in unsere moderne Realität übertragen. Wirklich ernst nehmen. Wie würde unsere aktuelle Arbeitswelt oder unser Schulsystem aussehen? Systeme, die fast nur auf messbare Leistung, permanente Selbstoptimierung und Ellenbogenmentalität ausgelegt sind.
Eine krasse Vorstellung.
Wenn ab morgen plötzlich nicht mehr der fehlerfreie Lebenslauf oder das Erreichen der Spitze das Kriterium für gesellschaftlichen Wert wäre, sondern stattdessen die Offenheit, Schwäche zuzulassen, die Bereitschaft, den eigenen Status für jemand anderen aufzugeben. Wenn wir dieses kalte Röntgengerät der Leistungsmessung einfach abschalten und uns als verletzliche Menschen begegnen würden, was genau würdest du in deinem eigenen Leben vielleicht schon beim nächsten Meeting völlig anders bewerten? Lass das mal sacken. Vielen Dank, dass du dich heute mit uns auf dieses komplexe Terrain gewagt hast. Bis zur nächsten Tiefenbohrung.